Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Text für heute, und ich halte mich da meistens an die Perikopenordnung, steht im 1. Samuel 24, die Verse 1 bis 20. Ich kann aber schon mal an der Stelle, sage ich schon mal vorweg, an Konfirmation werde ich einen anderen Text haben. Also wir schicken das dann aber nochmal rum. Ich lese den jetzt nicht vor, weil der ist relativ eingängig, sondern ich erzähle ihn nach. Das ist die Geschichte, in der David von Saul verfolgt wird. Und Saul möchte David als seinen Nachfolger und zu dieser Zeit auch Konkurrenten töten. Und der sammelt 3000 Mann und jagt David nach, der mittlerweile auch schon geflohen ist und sich in der Wüste versteckt hat, in den Bergen bei En-Gedi. Und er selbst hat 400 Mann dabei und wie gesagt, Saul 3000. Und es ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel, was sich in den Kapiteln davor dann auch erstreckt. Und wie das nun mal so ist, und da ist die Bibel sehr, ja, natürlich, es werden Menschen gezeichnet. Saul muss aufs Klo. Und da sind Höhlen dann in den Bergen bei En-Gedi. Und weil das für einen König natürlich unziemlich ist, jetzt einfach sich da irgendwo hin, dann geht er in die Höhle, um ein bisschen Privatsphäre zu haben. Jetzt ist es ausgerechnet so, dass sich das eine große Höhle im hinteren Teil der Höhle David und die 400 Mann versteckt haben. So, Saul kommt rein, die sehen das und sagen, wunderbar, der König unserer Feinde ist direkt vor uns, unbewacht, wir können ihn jetzt überfallen, perfekt. Und David sagt, nein, machen wir nicht. Und die anderen reden auf ihn ein und sagen, wieso, das ist eine einmalige Gelegenheit, jetzt endlich könntest du diesem Krieg ein Ende bereiten, du selbst könntest dann König werden, du selbst könntest endlich dieser Todesgefahr entringen und außerdem sind da draußen 3000 Leute, ja, also die sind in einer zahllosen Übermacht und wenn die uns finden, werden die nicht so gnädig mit uns sein, außerdem sind wir im Krieg. Jetzt macht das doch und David sagt, nein, machen wir nicht. Saul wurde von Gott eingesetzt und es wäre ein Verbrechen, sich an Saul zu versündigen. Das ist Davids Einstellung. Stattdessen schleicht er sich an Saul heran und schneidet einen Zipfel von seiner Kleidung ab und als Beweis, dass er ganz nah bei ihm war. Und als Saul fertig ist, geht er raus und noch auf dem Rückweg geht David hinter ihm her und ruft Saul. Und er zeigt ihm dieses Stück von seiner Kleidung und Saul guckt an seinem Rock und sieht tatsächlich, ja, da hat jemand was abgeschnitten. Es muss offenbar so sein, er hätte mich jederzeit töten können, er hat es nicht getan. Er hat es nicht getan. Er war ihm ausgeliefert, aber er hat es nicht getan. Und Saul ist beschämt. In der guten Nachricht wird das Kapitel überschrieben mit David beschämt Saul. Saul ist beschämt, weil Saul wollte David töten. Und David hat es ihm nicht gleich getan. Obwohl er verfolgt wurde, hat David es nicht getan. Und er sagt zu Saul, der Herr soll Richter zwischen uns sein, er soll dich strafen für das Inricht, das du mir antust. Aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Du kennst das Sprichwort, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Ich werde mich nicht an dir vergreifen. Nur Verbrecher begehen Verbrechen. Und Saul weint und sagt dann, du bist im Recht gegen mich. Du bist gut zu mir gewesen, obwohl ich dir Böses angetan habe. Heute hast du es bewiesen, denn du hast mich verschont. Der Herr hatte mich in deine Hand gegeben, aber du hast mich nicht getötet. Wo kommt so etwas vor, dass einer seinen Feind in der Hand hat und ihn unbehelligt laufen lässt? Der Herr wird dich dafür belohnen. Man könnte diese Geschichte in zwei mögliche Kategorien aufteilen. Man könnte jetzt sagen, es wäre eine Geschichte einfach nur von Gut und Böse. David ist der Gute, Saul ist der Böse, Saul ist jemand, der jemanden töten möchte, der ihm nachjagt. Dementsprechend ist der Schlechte und David ist der Gute. Und wenn man dann sich natürlich in der Bibel ein bisschen umschaut, vor allem in den Samuel-Büchern, merkt man dann Geschichte mit Bathseba. Da hat auch die Schrift eine sehr große Kritik an David. David ist Mensch, er ist nicht einfach nur gut und auch in dieser Situation nicht. Und man könnte diese Geschichte hoch aufladen, zu sagen, ach, endlich fallen sich zwei Feinde in die Arme und zwei Kapitel später passiert fast das Gleiche nochmal. Also zwei Kapitel später ist Saul in so einem Lager und hat den Speer vor sich und David schleicht sich rein und nimmt den Speer und den Tonkrug und schreit dann von den Bergen hinab, hier, ich hätte dich töten können, hier ist dein Speer und dein Tonkrug, warum ziehst du mir nach? Und Saul ist wieder beschämt und sagt, ja, du bist gerecht und verfolgt ihn trotzdem weiter. Es hört einfach nicht auf. Deshalb, ich würde versuchen, mit drei Geschichten dieser Stelle nahe zu kommen. Und bevor ich auf diese Geschichten eingehe, würde ich noch einen kleinen Exkurs machen und zwar die Frage stellen, was ist eigentlich wichtiger bei einer Frage? Die Frage selbst oder die Antwort? Das könnt ihr euch mal im Kopf durchgehen lassen. Was ist wichtiger bei einer Frage? Die Frage selbst oder die Antwort? Man kann ja eine Frage zufriedenstellen mit einer Antwort. Man will eine inhaltliche Antwort haben, eine Begründung, einen Grund, eine Herleitung und dann kann man eine Antwort geben und zu sagen, ah ja, okay, das ist die Frage, das ist die Antwort, das beides gehört zusammen. Es gibt aber viele Fragen, auf die gibt es keine eindeutigen Antworten oder haben wir zumindest keine eindeutigen Antworten. Und dann ist die Frage, was machen wir mit diesen Fragen? Eine zentrale Frage, die ich an diesem Text hätte und von der ich neulich mal hinterfragt wurde, was ich eigentlich damit meine, ist die Frage, was heißt das? Und wenn ich diese Frage stelle, was heißt das, habe ich mir dann gedacht, meine ich ja keine Begründung. Ich will hier nicht fragen, was heißt es, dass David Saul verschont hat? Was heißt das? Was könnte der Grund dafür sein? Da kann man sich zig verschiedene Gründe ausmalen und da gibt es bestimmt auch welche. Aber was heißt das jetzt für David? Es wäre vielmehr auch die Frage, was heißt das für uns? Klar. Und dann könnte man auf dieses Gut- und Böse-Spiel kommen und eine ganz einfache Antwort geben. Bring deinen Nächsten nicht um, sei immer friedfertig. Und sobald wir in kriegerische Konflikte kommen, wird es plötzlich ethisch nicht mehr ganz so leicht. Waffen liefern, ja oder nein? Gibt es so etwas wie einen gerechten Krieg? Gibt es so etwas wie einen gerechten Frieden? Gibt es so etwas wie eine objektive Einschätzung von Gerechtigkeit in dieser Welt oder nicht? Ich glaube, diese Frage lässt sich nicht in dem Sinne beantworten, sondern macht eigentlich eine weitere Frage auf, in der wir dann diese erste Frage zur Ruhe kommen lassen können. Diese zweite Frage lautet, was ist Gnade? Beziehungsweise, was ist Barmherzigkeit? Und dass das eine tiefe Bedeutung hat, diese Frage, was ist Barmherzigkeit und was bedeutet es, etwas zu tun, was eigentlich angelegt ist und sonst nicht kommt? Ja, da habe ich ein Beispiel, das ist allerdings nicht besonders schön. Ich hatte neulich einen Film gesehen, Truman Capote. Hat jemand den gesehen, zufällig? Ja. Hervorragender Film. Und er handelt von Truman Capote, einem Schriftsteller in den 60er Jahren der USA und auch später hinaus, aber in den 60er Jahren hat er dann sein letztes Buch geschrieben, der ein neues Genre erfunden hat, diesen Kriminalroman oder True Crime Story, wie man das auch immer nennen mag. Und der Anlass war ein schockierender Mordfall an einer Familie. Und ich will es nicht ins Detail rausgehen, aber im Film wird die Begründung für das Warum hast du das getan an einen der Mörder gestellt und er sagt, als er diesen Familienvater vor sich sah, hat er gedacht, das ist ein ganz netter Kerl. Das ist einfach ein netter Typ. Der hat niemandem irgendwas getan. Und ich selbst bin's nicht. Und er hat sich so geschämt und hat ihn umgebracht. Und dann die ganze Familie. Ob das die wirkliche Begründung des wirklichen Täters war, weiß man nicht. Truman Capote hat daraus ein Buch geschrieben und hat gesagt und hat da eine Begründung zugeschrieben. Und ich weiß aber nicht, ob so etwas wirklich begründbar ist. Gibt es einen Grund, so etwas zu tun? Gibt es bei David in diesem Fall einen Grund, so etwas nicht zu tun? Irgendwo in seiner Biografie? Irgendwo in seinen bisherigen Erfahrungen? Das sind ja die Fragen, die man dann an Täter stellt. Hat er so etwas schon mal erlebt? Gibt es einen Grund dafür? Aber was für einen Grund sollte es für einen Mord geben? Was für einen Grund muss es geben, dass jemand barmherzig ist? Zweite Geschichte kommt aus einem wunderbaren Film, den ich immer wieder gerne erwähne und das ist viel schöner. Klickst du da gerade mal die Folie weiter? Genau. Das ist Gandalf und Frodo, der Film Herr der Ringe, in diesem Fall der erste Teil. Sie befinden sich in Moria, einer unterirdischen Zwergenstadt und werden verfolgt von Gollum. Gollum ist eine gefallene Kreatur, die von einem Ring vergiftet wurde, der ihm ein unnatürlich langes Leben gegeben hat, 500 Jahre. Dieser Ring hat eine große Macht, nämlich er macht unsichtbar und gleichzeitig ist dieser Ring aber dafür da, die gesamte Welt zu unterwerfen. Er soll diese Welt in sich vergiften. Analogien zu biblischen Themen, mal ganz nebenbei. Tolkien war bekennender Katholik und hat daraus sozusagen ein Remake der Bibel geschrieben in dieser Geschichte. Das ist der Onkel von Frodo. Bilbo Beutlin ist ungefähr 60 Jahre vorher schon mal in den Katakomben dort gewesen, in denen Gollum mittlerweile lebt. Und Bilbo hat diesen Ring gefunden. Das heißt, dieser Ring hat Gollum verlassen. Und als Bilbo diesen Ring hatte, ist Gollum ihm hinterher. Das ist der Ring. Und Bilbo zieht ihn über und ist unsichtbar und ist damit praktisch unbesiegbar. Er hat ein Schwert, Gollum nicht. Gollum kann ihn nicht sehen. Bilbo hat ein Schwert. Gollum versperrt ihn im Ausgang. Bilbo könnte ihn jetzt töten. Und in dieser Höhle, wo Gandalf und Frodo dann 60 Jahre später dann zusammensitzen und wieder von Gollum verfolgt werden, weil Bilbo tut es nicht. Bilbo ist barmherzig und sagt, er sieht Gollum an und Gollum ist keine nette Kreatur in diesem Sinne, aber Gollum war mal Hobbit. Das ist die Ethnie, die da zugehört. Und Gollum war mal Hobbit. Und er sieht diesen Hobbit irgendwie noch drin und sagt sich, es ist irgendwie falsch, ihn zu töten. Und er tut es nicht. Und Frodo fragt sich dann 60 Jahre später, warum hat er ihn nicht umgebracht? Und Gandalf gibt die Antwort, weil er Mitleid mit ihm hatte. Und weil es Sachen in dieser Welt gibt, in der bestimmte Dinge vielleicht noch eine Rolle spielen. Und in der vielleicht Sachen vorherbestimmt sind und nicht sein sollen. Und in der wir nicht einfach entscheiden können von Leben und Tod. Gandalf sagt, viele Menschen, die leben, verdienen den Tod. Und viele Menschen, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben? Dann sei nicht so schnell mit einem Todesurteil bei der Hand. Die dritte Geschichte, und das ist ein Film, und ja, es eskaliert jetzt vielleicht ein bisschen, der dauert ungefähr 8 Minuten. Handelt von zwei Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Das ist der sogenannte Stiegler-Brown-Inzident. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Am 20. Dezember 1943 ist die B-17 Flying Fortress der amerikanischen Flugwaffenverbände auf einen Angriff auf die Focke-Wulf-Werke bei Bremen. Und wird dabei schwer beschädigt, fällt hinter den eigenen Verband zurück und ist ein gefundenes Fressen für deutsche Jäger. die schießen auf dieses Flugzeug und beschädigen es so stark, dass sie zum Schluss denken, okay, das fliegt jetzt sowieso nicht mehr lange und markieren das als abgeschossen. Dieses Flugzeug fliegt zurück oder will zurückfliegen, kann aber nicht mehr genug Geschwindigkeit haben und nicht mehr genug Höhe, um dem deutschen Flakgürtel an der Nordküste auszuweichen. Das heißt, dieses Flugzeug ist eigentlich, also die Menschen darin haben keine Chance. Und Franz Stiegler, ein Messerschmitt-Pilot am Boden, sieht dieses Flugzeug, während seine Maschine gerade betankt wird, auf dem Weg zur Nordküste, an die Nordsee, und steigt auf und fliegt hinter diesem Flugzeug her. Und was dann passiert, ist in diesem Film beschrieben. Die Geschichte ist sehr intensiv und wie ihr sehen konntet, haben die beiden sich Jahre später wieder getroffen. Franz Stiegler hat nie etwas davon erzählt, weil das wäre Hochverrat gewesen, außer seiner Frau einmal. Und Charles Brown hat seinem Vorgesetzten davon erzählt, der dann gesagt hat, darüber Stillschweigen zu bewahren. Charles, genannt Charlie Brown, hat Zeit seines Lebens versucht, den Piloten ausfindig zu machen. Und Franz Stiegler hatte dann erst 1990 seinem damaligen Vorgesetzten davon erzählt, der sagte, das sieht dir ähnlich. Dieser Vorgesetzte, Adolf Galland, hat dann aber in der Deutschen Zeitung gesagt, dann einen Suchbrief veröffentlicht in so einem deutschen Jägerblatt, so einem Speziellblatt für deutsche Jäger. Und das wird auch in den USA gelesen und darüber haben die beiden sich dann noch im selben Jahr getroffen und sind bis zum Lebensende enge Freunde geblieben. Beide hatten eine große Familie, die miteinander weiterhin in Kontakt geblieben ist. Und weshalb ich diese Geschichte dann zeige, ist einerseits, wie viel Gutes daraus entstehen kann und wie viel Leben daraus entstehen kann, wenn in dieser einen Sekunde, wo der Finger auf dem Abzug war, er nicht gedrückt wurde. Für Charles Brown war das sein erster Einsatz dort als Kapitän dieses Flugzeugs. Und für Franz Stiegler, der wäre es der 30. Abschuss gewesen, also der 30. Abschuss, um dann das Ritterkreuz zu bekommen. Was ich sagen möchte, Franz Stiegler war in diesem Sinne, diese gut-böse Komponenten passen hier nicht. Franz Stiegler war jetzt nicht das, was man jetzt nach außen hin einen guten Menschen nennen könnte, im Sinne von, der war komplett unbescholten. Der hat schon 29 Maschinen abgeschossen. Und Charles Brown war sicherlich auch jemand, der da im Krieg Dinge getan hat. So. Und wie kommt es, dass beide Menschen, die im Krieg Kriegsdinge tun, plötzlich nicht aufeinander schießen? Und das ist eine Frage, die keine Antwort bekommt, aber sich zumindest nicht mit einer ethischen Debatte lösen lässt. Sondern, und das damit schließe ich, im Alten Testament und im generellen Teil der Bibel, aber ich weiß es vor allem vom Alten Testament, weil ich es gelesen habe, nicht weil ich es selber herausgefunden habe oder so, werden ethische Debatten zum Frage von Gut und Böse vermischt. Im ethischen Sinne könnte man den Begriff Gut in zwei Richtungen nennen. Einmal Gut ist, was wir Gutes tun und das zweite Gut ist, wir als gute Menschen. In der Bibel wird das vermischt und gut sind wir und wir sollen gut handeln, nicht nur, weil es ethisch gut wäre, sondern weil wir gut geschaffen wurden. Wir sind, Genesis 1, gut geschaffen worden, diese gesamte Schöpfung. Und das verpflichtet uns, so zu handeln. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.